Wo muss ich hin tun? Ja, klasse, Technik. Meine Enkel, die sind da viel besser. Oh, die fummeln mal irgendwie rum und dann geht das. Genau. Freude sogar in Schwierigkeiten. Ja, ich denke, das ist etwas, wonach wir alle Sehnsucht haben, Freude. Mach einfach hinten, das ist doch egal. Genau, das kriegen wir irgendwie hin. Nun, Freude ist ja Typ- und situationsbezogene emotionale, positive Reaktion. Aber bei jedem zeigt sie sich anders. Wir kommen ja von Weihnachten her und ich weiß noch, unser Mattes, das ist der eine von den 10, wie ist denn der ist jetzt in die Schule gekommen, keine Ahnung, wie alt ist man dann? 6 oder sowas. Der hat die Geschenke ausgepackt, eine Katastrophe. Meine Frau hatte die so schön eingepackt und der bumm. Und dann hat er gejaucht und hat gerufen, das habe ich mir mein ganzes Leben schon gewünscht. Aber dann lag es in der Ecke und naja, dann waren wieder andere Sachen. Marlene, die ist jetzt ins Gymnasium gekommen, ganz anders. Die hat so ein Barbie-Pferd gekriegt. Wisst ihr, so kitschig wie nur was. Mit langen Haaren und rosa und oh. Und die hat gar nichts gesagt. Aber die hat mit diesem Barbie-Pferd Heiligabend gespielt. Am ersten Weihnachtstag. Am zweiten Weihnachtstag, am dritten und am vierten, ich weiß nicht, wie viel ihr hier habt, aber auf jeden Fall, die hat einfach so eine tiefe Freude gehabt. Denn Freude geht mit körperlichen Reaktionen einher, wie mit einem Lächeln, einem Lachen oder wie bei Mattes einem Jauchzen, einem Anstieg des Herzschlags und einer Ausschüttung von Glückshormonen. Und das in Schwierigkeiten? Genau, ich habe einen Bibeltext, und zwar der Bibeltext aus Jakobus 1. Da schreibt nämlich in Gottes Wort der Jakobus, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Selig ist der Mann und die Frau natürlich, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Irrt euch nicht, liebe Brüder, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. 3 Punkte heute Morgen. Das erste, Gott fordert, aber überfordert nicht. Wenn man so diesen Bibeltext liest, da steht, Gott versucht niemand. Aber die Bibelleserinnen und Bibelleser in unserer Mitte wissen, in 1. Mose 22,1 steht, Gott versuchte Abraham. Und hier eben, Gott versucht nicht. Was ist denn da los? Mein Religionslehrer damals vorm Abitur, der hätte uns gesagt, da merkt man mal wieder, die Bibel hat Fehler. Aber nein, es ist im Grunde total einleuchtend. Da gibt es ein Wort im Griechischen, aber das hat 2 total verschiedene Bedeutungen. Und zwar einmal Anfechtung und einmal Versuchung. Also im Griechischen dasselbe Wort, aber man muss es aus dem Kontext heraus, aus dem Satzzusammenhang sehen. Das gleiche Wort, doch mit 2 total unterschiedlichen Bedeutungen. Ich habe es hier mal deutlich gemacht an diesem Bild, nämlich Es gibt die Schwierigkeiten, die jeder von uns kennt, ob es nun große sind im Alltagsalphabet oder ebenso, ob es riesige, große Herausforderungen sind. Und wir sehen nur die Schwierigkeit mit unserer menschlichen Sicht. Die göttliche Sicht ist das, dass Gott etwas prüfen möchte. Das Wort, was da im Griechischen steht, Anfechtung, Bewährung, Läuterung, wie Gold, dass es feines Gold wird. Da zeigt sich, ob es echt ist oder nicht. Gott will auf jeden Fall was Gutes, sogar durch Schwierigkeiten, das sagt dieser Text hier. Und das zu entdecken, deswegen bin ich mit dem Auto gern hier hochgekommen, dass wir einander Mut machen. Aber da gibt es eben auch den anderen, nämlich den Satan, den Gegenspieler Gottes. Der will uns versuchen. Selbe Wort zwar, aber was ganz anderes, nämlich was Fieses. Was will der Böse? Er will verlocken. Er will uns das Bein stellen. Er will uns zu Fall bringen. Und wisst ihr, das ist im Grunde immer die Herausforderung an uns. Lassen wir dem Feind zu, dass er uns runterzieht, sobald Schwierigkeiten kommen? Oder wenden wir uns an Gott, der was Gutes draus machen möchte? Denn seine Wesensart ist Liebe. Er liebt nicht nur ab und zu und dann liebt er halt ab und zu nicht. Nein, sondern er ist Liebe. Aber Schwierigkeiten? Nun, ich will es mal deutlich machen mit Edison. Keine Ahnung, ob wir den kennen, Entdecker der Glühbirne, also ein richtiges Käpsele, so ein Erfinder, Entdecker der Edison. Jeder, der ihn besuchte, der quälte sich an seiner Haustür. Die ging einfach nicht auf. Und wie viele, die da ihn besuchten, sagten, du bist sonst so ein Käpsele, du hast so Ideen, mach doch was, dass deine Haustür einfacher aufgeht. Und wenn es nur ein Tropfen Öl wäre, und dann soll Edison gelacht haben und soll gesagt haben, ich habe schon was gemacht. Ich habe nämlich einen Mechanismus gebaut. Jeder, der mir die Haustür aufmacht, zieht mir einen Eimer Wasser hoch in meinen Wassertank. Denn damals gab es kein fließend Wasser. Und deswegen, er sagte, jeder, der kommt, macht erstmal was Gutes, nämlich der quält sich, aber das bedeutet, mein Wassertank wird gefüllt. Wisst ihr, und ich glaube, das ist es, was du und ich, was wir schon mal als erstes mitnehmen können für unseren, für deinen Alltag. Nämlich, da ist ein Gott, der uns fordert, aber nicht überfordert. So wie eben auch, er möchte, dass unser geistlicher Tank gefüllt wird. Einander Mut machen, das ist es. Dass wir nicht in dem stecken bleiben, dass wir sagen, oh, es ist alles so schwer. Sondern lasst uns Menschen sein, die auf dieses gute Ziel hin, was uns auch hier in der Bibel immer wieder gezeigt wird, den Fokus richten. Luther zum Beispiel war es die größte Anfechtung, so hieß es, wenn er keine Anfechtung hatte. Was sagt schon das deutsche Volksgut? Nichts kann der Mensch schlechter ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Habt ihr euren Weihnachtsspeck schon wieder runter? Gell, ich esse schon gar nicht mehr so viele Weihnachtsbrätle. Aber wenn das überall rumsteht und so. Und deswegen, viele sagen jetzt in dieser Fastenzeit, jetzt muss es aber wirklich runter. Die guten Tage sind nicht das unbedingt, was dir und mir letztlich gut tut. Natürlich, ich sehne mich auch nach den guten Tagen, aber Luther hatte erkannt, wie sagt man bei euch hier oben, wenn alles so Ahne läppert, oder wie sagt ihr, wenn alles so vor sich hin trielt oder so, ne? Also wenn alles bloß so läuft, dann läuft gar nichts. Ich bin ja Rentner und wenn ich keine Herausforderungen habe, ist es einfach nur Gammel, oder? Ich freue mich schon, wenn jetzt der Frühling kommt. Oh, Mann, da gibt es wieder im Wengert einiges zu machen. Und deswegen also merkt er, wir brauchen wahrscheinlich Herausforderungen. Und vor allen Dingen, wir brauchen das, um eben nicht zu vergammeln, sondern dass bei dir und bei mir etwas passiert. Nämlich in Römer 5, 3 bis 5 schreibt Paulus, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wisst ihr, und da sind wir beim Knackpunkt. Bist du einer, der wohl von dem liebenden Gott schon viel gehört hat? Oder bist du einer, der sich ganz persönlich an diesen Gott gewandt hat und gesagt hat, oh Gott, hab Dank, dass du Jesus für mich und für meine Schuld hast sterben lassen und ich bitte dich um Vergebung und um diese Gabe des Heiligen Geistes. Nicht, dass dann so drei Wellen durch den Körper gehen, das sagen manche Glaubensrichtungen, nein, sondern eben, dass der Heilige Geist etwas in deinem und in meinem Leben bewirkt. Was bewirkt der Heilige Geist? Nun, wir denken oft immer gleich an Wunder. Aber das größte Wunder ist, denke ich, dass gerade in Schwierigkeiten wir gehalten werden. Und da taucht auf einmal Freude auf. Ich habe ja erzählt, dass ich 4 Jahre da inkontinent war und da gibt es zum Glück in Offenburg eine Klinik, wo man einen künstlichen Schließmuskel als Mann eingebaut bekommt. Und ich habe das dann machen lassen. Und das sind ja nur wenige Kliniken, die das machen. Es waren noch 3, die an dem Tag operiert wurden. Schon im Vorfeld, bevor die OPs kamen, haben wir uns ausgetauscht. Und ich habe gemerkt, die 3 waren nicht gottesfürchtig. Geschweige denn gläubig an Jesus Christus. Aber dann kam so der OP-Termin und dann lagen wir im Bett und waren natürlich voll gedröhnt mit Morphium. Kennt ihr das, so Tilidin, so, ne? Ah, da schwebt's ja. Und jedenfalls, uns ging's gut. Bis ich einen allergischen Schock bekam. Alles war daneben und die Krankenschwester war neben mir und hat meinen Arm gehalten und hat gesagt, bleiben Sie bei uns, Herr Mauer. Ich habe gedacht, ich kann doch gar nicht weg. Was hat die denn? Ich habe eine Autoimmunschwäche. Das heißt, Novalgien muss ich nehmen und andere Sachen, weil ich einen Doppelbilder eigentlich habe. Und so muss ich da das bekämpfen mit einer Arznei. Diese Myasthenie nennt man die Krankheit. Und der Arzt, der dann mir eben das Tilidin und die Antibiotika und alles Mögliche gegeben hatte, der hat dann in Berlin angerufen und hat gesagt, was sollen wir mit dem Mauer machen, der entflieht uns. Und da haben die gesagt, da bei der Myasthenie-Zentrale in der Charité, alle Medikamente absetzen. Die 3 haben weiter Morphin gekriegt. Ich habe nichts gekriegt. Hölle war das. Hölle. Wenn du Schmerzen hast, wie nur was, aber keine Schmerzmittel nehmen darfst. Ich hatte kurz vorher einen Western gesehen. Darf man das überhaupt noch sagen, korrekterweise, mit Indianern und Cowboys? Ist egal. Auf jeden Fall, ich hatte einen Western geguckt und da war auch eine OP. Ohne Narkose wurde einem eine Kugel rausoperiert, aber der hat wenigstens ein Holzstück in den Mund gekriegt, um raufbeißen zu können. Und der hat Whisky gehabt, so innerlich und äußerlich, damit er das überstehen konnte. Ich hatte nichts. Und um mich herum, die 3, denen ging es blendend. Ich muss euch sagen, ich habe mit Gott gehadert. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Denen geht's so gut. Und ich? Was habe ich jetzt davon, dass ich an dich glaube? Was habe ich davon, dass ich mich dir anvertraut habe? Nichts, ne? Sondern schlimm. Noch schlimmer. Und du darfst ja dann 4 Tage nicht aufstehen, bis sich das da alles irgendwie wieder gefunden hat. Ich bin schier verrückt geworden. Aber da etwas zu erleben vom Heiligen Geist. Nicht, dass da Wellen durch meinen Körper gingen, aber dass ich auf einmal Bibelverse vor mir hatte. Psalm 73. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und der Psalmist das überhaupt nicht verstehen konnte. Bis er dann schreibt in der Mitte vom Psalm, als ich ging ins Heiligtum und auf ihr Ende sah, da wurde ich stille. Und dann dieses wunderbare Wort, dennoch bleibe ich fest an dir, denn du hältst mich. Wisst ihr, und das war das, was mir da so gut getan hat, was eben Menschen mir gar nicht zusprechen konnten, sondern was von innen heraus Gott durch seinen Geist zur Gewissheit werden lässt. Nämlich, dass er es ist, der hält. Ich war ja bei euch oft zur Evangelisation, auch im Zelt, ich weiß noch, das war schön, aber ich muss gestehen, damals habe ich oft verkündigt, du musst dich festhalten an Gott. Ob es die Depression war oder jetzt eben das, ich konnte mich nicht mehr festhalten an Gott. Das Geschenk ist, dass er mit dir gehen möchte, dass er dich festhalten möchte, was eben auch auf dich zukommt. Und dann gilt es eben das, was Hiob 19,25 steht, nämlich wo dieser Alttestamentler auf einmal so was Neutestamentliches sagen kann, nämlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das war mir das Schönste, dort im Krankenhaus. Das war kein Lachen, was dann auf meinem Gesicht zu sehen war. Das war auch kein Jauchzen, was die Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte mitbekamen. Aber sie fragten mich, Herr Mauer, was ist bei Ihnen anders? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe keine Schmerzmittel. Aber ich habe Jesus. Und das zu erleben, das ist es. Und deswegen merkt er, wenn alles so vor sich hin plätschert, dann diese innige Gemeinschaft, die ich da mit Gott erlebt habe, das ist was ganz anderes. Gott hat ein gutes Ziel. In Römer 8, Vers 16 und 17 heißt es, der Geist, nämlich Gottes Geist, selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und wisst ihr, das ist es. An Jesus glauben bedeutet nicht, dass alles glatt geht. Wir haben es eben gesungen, es geht auch durch Krisen. Aber das Ende anzuschauen und gerade als Seelsorger, wie oft war ich an Sterbebetten und habe den Unterschied erlebt zwischen denen, die sich Jesus anvertraut haben und Kind Gottes waren und eben Leuten, die ihn abgelehnt haben. Die, die gläubig sind, müssen oft auch durch und der Sterbekampf kann hart sein. Aber diese Gewissheit, dass nach dem Sterben das Eigentliche, das Schönste, das Fest ohne Ende auf uns wartet. Wie oft habe ich es bei Sterbenden gesehen, dass dann auf einmal ein Strahlen auf ihr Gesicht kam, so in den letzten Momenten, wie so ein Licht, was aus der Ewigkeit rüberkommt. Und wie gesagt, damals in der Depression, ich wollte eigentlich aus diesem Leben scheiden. Sagte das auch meinem Psychotherapeuten und der sagte, Herr Mauer, dann muss ich Sie aber zwangseinweisen in eine Psychiatrie. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie nicht. Ich weiß, das kann ich meiner Frau nicht antun, unseren Kindern. Und wenn einer von den Enkeln mal sagen muss, Opa hat sich umgebracht, das geht gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, was machen wir dann? Und dann habe ich gesagt, ja, durchgetragen werden. Durchgetragen werden. Er hat ein gutes Ziel, dass ich eben auch einer bin, der wieder unterwegs sein darf. Zu euch heute Morgen hier kommen konnte. Was ist das für ein Geschenk von unserem Gott? So empfinde ich das. Warum Leid? Nun, einmal schreibt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 4, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Frost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Wann hat dich das letzte Mal Gottes Geist getröstet? Wann bist du das letzte Mal hoffnungsvoll in die Zukunft gegangen. Egal, ob es ein Arztbesuch ist, ob es eine wichtige Entscheidung ist, ob es irgendwas in der Familie ist oder das Weltgeschehen, was uns drückt. Oh, ich mache dir und mir Mut, dass wir uns an ihn wenden, denn hier in dieser Welt will er uns schon helfen. Aber wie sieht es vor allen Dingen auch aus mit der Vorfreude auf das, ich habe hier hingeschrieben, Hochzeitsmahl des Lammes. Ach, Hochzeitsmahl. Ach, feiern ohne Ende. Den zu schauen, an den wir jetzt glauben, keine Schmerzen mehr haben, keine Tränen mehr haben, kein Leid. Merkt ihr etwas von der Sehnsucht, die einen da packen kann? Nicht eine Weltflucht, aber eine wunderbare Hoffnung, die dir und mir geschenkt werden darf und die dann durchhält als Freude, auch in den Anfechtungen gerade. Kommen wir noch zum dritten und letzten. Wir bleiben gelassen, geduldig, weil wir nicht allein gelassen sind. Hier heißt es in Gottes Wort eben, dass er Geduld wirken möchte. Ich glaube, Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit, drunterbleiben, sicherlich ist das Temperamentssache. Aber es ist nicht nur Temperamentssache, sondern es ist nach Galater 5, Vers 22 die Frucht des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, darum immer wieder zu bitten und es zu erleben, dass dann diese Geduld dir und mir geschenkt wird. Denn mein zweiter Vorname ist nicht Geduld. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr beide Knie neu bekam, so zwei Schlitten, gleichzeitig habe ich es machen lassen, damit ich es rum hatte. Und dann musste ich ja sofort aufstehen. Und die KG ist dann mit mir zur Treppe gegangen und die hat dann so ihr auswendig Gelerntes abgespult. Die hat gesagt, Herr Mauer, das nicht operierte Knie zuerst. Na, ich sagte, ich habe aber beide. Dann hat sie gesagt, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich musste dann hoch. Und zuerst ging es ganz langsam. An Krücken. Aber mittlerweile, ich springe wieder die Treppe hoch. Ich kann euch nur Mut machen zu den neuen Knien oder Hüften oder was liegt vor euch. Hey, das wird nachher gut. Also die sind heute schon so weit, die Mediziner. Das ist eine Wucht. Aber dann, wenn du drin steckst, da vor der Treppe, das war wie ein Mount Everest. Aber dann etwas zu erbitten von unserem Gott. Nicht zu sagen, oh Gott, jetzt reiße ich mich zusammen und werde mal geduldig, sondern dass er etwas schenkt. Und damit komme ich zum Schluss. Nämlich in der Bibel heißt es zum Beispiel in Jesaja 30, Vers 15, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Also das hat was mit Geduld zu tun. Und Stille sein im Hebräischen, und das kennt ihr hier, gut, dass es aus dem Hebräischen mit Stille sein übersetzt ist, da steht eigentlich der Begriff Gerinnen. Kennt ihr noch glückliche Milch? Also Milch, die nicht homogenisiert ist, sondern direkt von der Kuh. Wenn man Milch, so glückliche Milch hinstellt, was passiert mit der? Genau, die wird sauer, sagen wir landläufig. Nee, die gerinnt, ne? Und das ist nichts Passives, sondern das ist ein hochaktiver Prozess. Da scheidet sich was, nämlich das Feste. Ist das oben oder unten? Keine Ahnung, oben, glaube ich, schwimmt es. Ne? Und unten Wasser. Und Schwiegereltern kommen ja von der Landwirtschaft da aus Mutschelbach. Die haben dann noch so ein paar Tropfen drauf gemacht und dann wurde Bibeleskäs draus. Ne? Also so Quark oder irgend sowas. Auf jeden Fall. Stille sein bedeutet nicht Hände in den Schoß legen und sagen, ach Gott, mach du's. Sondern stille sein heißt, sich an Gott wenden und zu sagen, Herr, hier bin ich. Halt du mich und begleit mich und schenk du die Kraft zum geduldig sein. Ich weiß nicht, was auf dich diese Woche noch zukommt. Aber Jesus, er will auf dich und mich immer wieder zukommen mit den offenen Armen. Wenden wir uns doch an ihn, um es erleben zu dürfen. Freude sogar in Schwierigkeiten. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, und du siehst nun jeden Einzelnen von uns, aus welchen Situationen wir kommen und was wir auch ahnen, was vielleicht noch diese Woche oder nächste Woche an Schwierigkeiten drin sein können. nicht nur was von dir wissen, sondern von dir mit dem Heiligen Geist beschenkt zu sein. Oder schenkt doch jeder, jedem Einzelnen von uns. Und dass dein Geist wieder in uns diesen Trost wirkt und die Kraftquelle ist, um in diesen Läuterungsprozessen, nicht verrückt zu werden, verbittert zu werden, verbiestert zu werden, sondern getrost seinen Weg zu gehen, als Licht und als Salz in dieser Welt. Herr, das kannst du schenken. Und deswegen, du hörst jetzt, was die eine, was der andere, was wir in der Stille, in Gedanken, im Gebet vor dich bringen. O Herr Jesus, und ein David kannte dich so persönlich und hat diesen Psalm 23 gedichtet, und wir, die was auswendig können, wollen es noch gemeinsam vor dich bringen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.